Sie hören Kontrafunk aktuell. Es ist der 22. Mai 2026. Ich bin Benjamin Golmer und darf Sie herzlich begrüßen. Nichtregierungsorganisationen hatten früher einen tollen Ruf. Sie retteten bedrohte Tierarten, halfen den Ärmsten beim Überleben und setzten sich für Menschenrechte ein. Für die gute Sache war es dann auch in Ordnung, wenn wir in der Fußgängerzone angesprochen wurden, ob wir da vielleicht Mitglied werden wollen. Mittlerweile gibt es aber einen ganzen Teppich von NGOs, die nicht mehr durch freiwillige Spenden leben, sondern von unserem Steuergeld. Die Rede ist mittlerweile von einem ganzen NGO-Komplex. Warum ist die Zusammenarbeit des Staates und privater Organisationen so wichtig? Dazu hat Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel eine ganz eigene Theorie. Bei Ben Ungeskriptet sagte er:
Genau das macht unser Staat mit den NGOs. Das Rechtswidrige, was der Staat nicht darf. Er finanziert diese Organisationen, damit die etwas tun, was er als Staat nicht darf.
Damit meinte Steinhöfel Organisationen wie HateAid oder Korrektiv. Wir schauen heute auf eine Organisation, auf die passt diese Beschreibung möglicherweise auch. Es geht um den Datengiganten Palantir. Er sammelt öffentliche und nicht öffentliche Daten und gewinnt Informationen über die Bürger. Davon profitieren Unternehmen, vor allem aber auch Polizeibehörden und Geheimdienste. Über die Vorgehensweise von Palantir sprechen wir mit dem Internetunternehmer Leo Keller. Passend zu Palantir geht es heute auch noch um einen anderen Visionär. Elon Musk verändert die Welt. Das hat er ja schon, aber seine Pläne reichen noch viel weiter. Wir hören den Unternehmer jetzt, wie er über Chips spricht, die in das menschliche Hirn implantiert werden. Es entsteht dann eine Mensch-Computer-Schnittstelle mit mächtigen Eigenschaften.
Give people eyesight who have lost both eyes or the optic nerve or maybe have never even seen at all. And you can enable people to walk again, which I think is profound. I mean, these are kind of Jesus-level things, you know, like, let's say like when technologies are hitting like Jesus-level miracles, you know, like, yeah, that's pretty good.
Musk träumt davon, dass Lahme wieder gehen und Blinde wieder sehen. Den biblischen Kontext liefert er dann gleich selbst mit. Das sei Jesus-Level. Wenn Technologie Jesus-Level-Wunder erschafft, sei das schon ziemlich cool, hat er gesagt. Ist das verrückt oder ist das genial? Auf jeden Fall ist er sehr mächtig. Und er wird immer mächtiger, denn Elon Musk wird im Juni die Firma SpaceX an die Börse bringen. Was das bedeutet, erklärt uns Oliver Stock. Die Schweiz wird immer voller. Das Land bleibt zwar gleich, aber die Bevölkerung wird immer mehr. Die Menschen kommen aus der EU, aber auch von fernen Kontinenten nach Zürich und Bern. Gegen weitere Zuwanderung wendet sich die Initiative Keine 10 Millionen Schweiz. Am 14. Juni wird darüber entschieden und warum die Schweizer zustimmen sollten, erklärt der SVP-Nationalrat und Mitinitiant Thomas Matter. Wie kann der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet werden? Braucht es jetzt militärische Stärke oder diplomatisches Geschick? Damit befasst sich Jobst Landgrebe in unserem Kommentar des Tages. Und das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Nur wenige Unternehmen weltweit gelten als so verschwiegen, geheimnisvoll und gleichzeitig börsennotiert wie das Unternehmen, über das wir jetzt sprechen: Palantir Technologies. Palantir ist für viele Kleinanleger eine echte Zukunftsinvestition. Sie glauben an die Börsengeschichte der sagenumwobenen Datensammler und Datenverknüpfer aus Kalifornien. Damit investieren sie aber auch in ein Geheimnis: wie Palantir wirklich arbeitet, wie stark ihre Systeme wirklich sind. Und wie das Produkt von Staaten und Geheimdiensten eingesetzt wird, bleibt oft im Dunkeln. Wir versuchen jetzt ein wenig Licht hineinzubringen. Unser Gast ist Chemiker, war 7 Jahre in Leitungsfunktion bei namhaften Unternehmensberatungen und gründete im Jahr 2000 das Unternehmen NetBreeze. Auch NetBreeze arbeitet mit der Auswertung öffentlicher Internetdaten, ähnlich wie Palantir, wobei es auch Unterschiede gibt. Und 2013 wurde das Unternehmen an Microsoft verkauft. Wir begrüßen den Internetunternehmer und Autor Leo Keller. Guten Tag.
Guten Tag. Danke für die Einladung.
Palantir Technologies ist als Publikumsgesellschaft zu Transparenz verpflichtet. Wie kommt es dennoch, dass Palantir bis heute als so geheimnisvoll gilt?
Ja, Palantir ist eben erst seit ganz kurzem an der Börse und hatte davor bewusst die Aufmerksamkeit von sich abgelenkt, weil es eigentlich immer klar war, dass Palantir etwas macht, das man eigentlich nicht will, das gemacht wird, nämlich Daten zu verknüpfen, die eigentlich eben nicht verknüpft werden sollten und deswegen in verschiedenen Datensilos lagern. Also Palantir ist auf diese Art und Weise der geheime Schlüssel, um das Wissen zu generieren, das eigentlich laut Datenschutz in ganz vielen Bereichen nicht generiert werden darf. Mit dieser DNA wollte man natürlich nicht lange Zeit schon Aufmerksamkeit erzeugen, weil das hätte die Auftragsakquise massiv erschwert. Jetzt haben sie die Aufträge, sind sie überall quasi absolut matchentscheidend für die Behörden und deswegen können die meisten nicht mehr zurück und deswegen konnten sie es auch wagen, jetzt an die Öffentlichkeit und an die Börse zu gehen. Und jetzt sind sie sehr explizit. Das ist deutlich. Keine Firma hat bis anhin quasi ein gesellschaftspolitisches Konzept, das gewisse Fachleute als Technofaschismus bezeichnen, veröffentlicht. Das haben Parteien gemacht. Palantir ist eine Firma, die sagt, wie sie meine, die Gesellschaft organisiert sein müsste, nämlich geleitet durch Technologieexperten wie Palantir und seine CEOs und Inhaber wie Peter Thiel und Alex Karp.
Zu diesem 22-Punkte-Manifest kommen wir am Ende nochmal. Zunächst nochmal zur Datensammlung. Von Palantir heißt es ja oft, dass man öffentlich verfügbare Daten verwendet. Also was ist damit konkret gemeint? Beiträge in Foren, Social-Media-Profile oder Spuren, die man freiwillig im Internet hinterlässt?
Das ist das, was Palantir am Rande auch noch macht. Aber Palantir wurde gegründet mit dem Versprechen, dass das, was am 11. September 2001 geschehen ist, nicht mehr geschehen kann. Damals wurde klar, Amerika hatte alle Daten über diese Leute. Nur waren diese Daten in ganz verschiedenen Datensilos verborgen und man konnte sie nicht zusammenbringen. Und Palantir hat gesagt, wir helfen euch, alle diese verborgenen Datenschätze zusammenzubringen und auszuwerten. Das war etwas, was zu jedem Zeitpunkt klar war, das ist unmöglich, weil diese Datenbankvereinigungen, die sind immer wieder gescheitert und Palantir hat ein Technologiekonzept weiterentwickelt, das es damals gab, das heißt Semantic Web Technology. Diese Technologie haben wir auch verwandt, aber Palantir hat explizit die nicht öffentlichen Daten miteinander verknüpfen wollen und wir bei NetPreise haben nur öffentlich verfügbare und also in dem Sinn veröffentlichte Daten auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Websites. Palantir hat dann auch die E-Mails bekommen von NSA und so, also alle die nicht öffentlichen Daten und haben damit im Prinzip den Schlüssel zum gigantischen Wissen eröffnet, das bis dahin gar nicht verfügbar war.
Bei nicht öffentlichen Daten, also bei Daten, die bei Behörden gespeichert sind, vielleicht ja sogar bei Krankenversicherungen, da wird es natürlich super brisant, aber auch schon bei öffentlichen Daten, die man selber hinterlassen hat, kann es ja brisant sein. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, was ich im Jahr 2004 bei StudiVZ veröffentlicht habe, aber vielleicht könnte Palantir darauf ja zugreifen. Viele wissen nicht, was sie 2015 bei Twitter geschrieben haben. Wenn man das dann aber zusammenfügt, dann auf einmal weiß man vielleicht sehr viel über die Vorlieben, über die früheren Vorlieben, über die Netzwerkverbindung, wer wen kennen könnte. Ist das schon gruselig aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist insofern eben nicht trivial, weil das, was Sie bei StudiVZ 2004 veröffentlicht haben, das ist eigentlich niemandem mehr zugänglich. Auch Ihnen nicht, oder? Und deswegen kann Palantir, wenn StudiVZ diese Daten jetzt zur Verfügung stellt, das sind dann Datenbanken, ich nehme an, die gibt es überall nochmal, die sind etwas wert, dann ist es eben möglich. Und das heißt, Palantir kann ein Bild generieren, das, ich sage es mal, heutigen Menschen, auch heutigen Firmen, die die öffentlich zugänglichen Daten nutzen, nicht mehr zugänglich sind. Also sie können wirklich ein umfassenderes Bild generieren, das sonst niemand kann.
Aber das ist doch hoffentlich ein USA-Problem. Also das ist doch ein NSA- oder CIA-Thema. Das ist doch jetzt wahrscheinlich kein Thema der Schweizer Sicherheitsbehörden oder der deutschen Sicherheitsbehörden. Die können doch das alles nicht, oder?
Also in der Schweiz können sie es nicht tatsächlich. Palantir hat in der Schweiz auf Granit gebissen. und ist sehr erbost darüber, dass man das jetzt veröffentlicht hat. Und da zieht gegen die Zeitung, die das genau recherchiert hat, auch gezeigt, was sie alles unternommen hatten, um in der Schweiz reinzukommen, ziehen die jetzt vor Gericht mit einer Milliardenklage. Aber in Deutschland dürfen sie, in Hessen dürfen sie. Also es gibt eine ganze Reihe von Bundesländern, die arbeiten direkt mit Palantir zusammen. England arbeitet im ganz großen Stil mit Palantir zusammen. Viele Firmen arbeiten mit Palantir zusammen. Also nein, Palantir ist kein US-Gewächs, das nur in den USA etwas machen kann. Palantir kann heute in ganz vielen europäischen Ländern mit den Sicherheitsbehörden intensiv zusammenzuarbeiten. Deswegen sind sie jetzt heute auch so bewusst öffentlich, weil sie wollen Werbung machen, oder? Mit dem Slogan, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, dann wisst ihr immer alles, dann seid ihr immer vorbereitet und es wird euch nichts geschehen, was ihr eigentlich hättet wissen können.
Nehmen wir jetzt mal einen unserer deutschen Zuhörer, nennen wir ihn Thomas. Können Sie uns ein Horrorszenario malen, was Palantir deutschen Sicherheitsbehörden über Thomas sagen könnte?
In Deutschland sind ja viele Informationen in den Bundesländern verankert. Also nehmen wir mal an, er sitzt, er lebt in Hessen. Hessen arbeitet mit Palantir zusammen. Im Prinzip könnte irgendeine Behörde sich ganz genau ein Bild verschaffen, nicht nur, was Thomas in den sozialen Medien irgendwo veröffentlicht hat, sondern auch, welche E-Mails er geschrieben hat, mit welchen Inhalten, mit welchen Leuten er quasi Geschäftsbeziehungen hat, welche Zahlungen er ausübt, welche Krankheiten er hat, welche Medikamente er einnehmen muss. All diese Informationen sind technisch verfügbar und kann Palantir, wenn die Behörden den Auftrag auch so ausweiten, beschaffen.
Aber da gibt es doch ein Bankgeheimnis, bei E-Mail gibt es ein Postgeheimnis und Gesundheitsdaten kann doch die Polizei Hessen nicht einfach abfragen.
In dem Bereich ist die Frage, also was machen die Behörden trotzdem? Das ist dann nicht Sache von Palantir, sondern das ist dann eben der Auftraggeber, der sagt, ich will, dass du diese Daten verknüpfst. Da müssen sie mit den entsprechenden Behörden reden. Wir wissen einfach, dass viele Behörden, ich kann es nicht für alle sprechen, dann eben trotzdem diese Daten zusammentragen, auch wenn sie das offiziell nicht dürfen. Ich meine, in den USA sind ja die Gesetze, was Datenschutz angeht, sehr hoch. Nur, sie werden einfach schlicht unterlaufen unter dem Motto, ja, es ist Terrorgefahr, oder? Unter dem Vorwand der Terrorabwehr haben die USA intensiv alle diese Gesetze de facto verletzt oder abgeschafft. Also vordergründig nicht, hinter den Kulissen sehr wohl. Und der Nachweis, dass das jetzt auch in England geschieht oder in Deutschland, der ist noch nicht erbracht worden. Aber mit der Technologie können sie das alles machen, was bis vor, ich würde sagen, 10 Jahren grundsätzlich technisch gar nicht machbar war. Und das ist das, was Palantir wirklich mit einer sehr hervorragenden Technologie jetzt möglich macht. Und wie Sie sehen, es ist da auch die Firma, die ihre Börsenbewertung tatsächlich verdient, weil sie auch die Umsätze macht, real. Nicht so wie die KI-Firmen, die davon erzählen, dass sie Umsätze machen werden und Gewinne machen werden. Im Moment machen sie nur Verluste. Palantir macht Umsatz und Gewinn.
Sie haben den Gründungsmythos angesprochen, gegründet nach dem 11. September, damit das nie wieder passiert. Und dieser Gründungsmythos zieht sich eigentlich durch die gesamte Unternehmensgeschichte. In der Außendarstellung heißt es ja, letzten Endes, wir sind so etwas wie ein weißer Ritter und beschützen die westliche liberale Gesellschaft vor Terrorismus, vor autokratischen Diktaturen oder auch vor religiösem Fundamentalismus. Also wir sorgen dafür, dass wir schneller sind als das Böse in der Welt. So würde ich es mal zusammenbringen. Jetzt gibt es ja auch dieses Manifest, diese 22 Punkte von Alex Karp und da findet man das auch wieder. Er sagt beispielsweise, KI-Waffen werden auf jeden Fall entwickelt. Das passiert und deswegen müssen wir schneller sein als die anderen, die das machen. Also eigentlich eher eine Stütze liberaler Demokratien.
Das ist das Credo, das man vorbringt. Das ist das ganze amerikanische Credo. Wir müssen die Besten sein, die Schnellsten sein. Wir müssen diesen Wettbewerb gewinnen. Das hat Harris im Wahlkampf gebracht, das bringt Trump, das bringen alle Apologeten der KI-Technologie heute. Und dann gibt es ein paar, die sagen, nein, das geht nicht. Wir müssen die KI mit Rüstungsbegrenzungsverträgen global kontrollieren. Und da gehört jetzt Palantir, Peter Thiel, Musk und Andreessen und wie sie alle heißen, natürlich zu den amerikanischen Überlegenheitstheoretikern, die sagen, nein, wir müssen die Besten sein. Und in diesem Chor ist Palantir eine wichtige Stimme. Alex Karp geht ja noch weiter, macht ja Werbevideos, in denen er sagt, wir Palantir sind auch bereit, im Namen unserer Kunden zu töten. Das gibt es, das muss man sich mal vorstellen, oder? Also er sagt, wir tun die Arbeit für unsere Kunden und da gehört es dann halt vielleicht auch mal dazu, dass man jemanden töten muss. Das ist diese weiße Überlegenheitstheorie, oder die im Prinzip davon ausgeht, dass der weiße Mann eben der Beste ist auf der Welt. Er sagt das ja wörtlich, oder? Wir haben tolle Dinge entwickelt. Es gibt andere Zivilisationen, die das nicht geschafft haben. Und deswegen sind wir die Krönung der Zivilisation.
Sehen Sie Palantir als nur Symptom einer Politik, die in Richtung Autokratie strebt? Oder sorgt Palantir selber dafür, dass es zu autokratischen Tendenzen kommt?
Also Palantir ist gegründet worden, ganz gezielt von Peter Thiel und ein paar anderen, um genau das zu machen. Also das sind antidemokratische Überlegenheitsfantasten, die das anstreben wollen. Und Palantir ist für sie eines der wichtigen Instrumente dazu. Also ich meine, Palantir ist nicht das Symptom, sondern es ist das Instrument der Fraktion, die genau diese Ziele verfolgt.
Das war ein erster kleiner Einblick in die Funktionsweise von Palantir Technologies. Wir sprachen mit dem Internetunternehmer und Autor Leo Keller. Mehr von ihm können Sie dazu auch im Infosperber lesen. Der Artikel heißt Palantir, das KI-Zeitalter löst das Atombombenzeitalter ab. Herr Keller, herzlichen Dank.
Danke auch.
Es ist ein großer Traum der Menschheit. Nicht nur fliegen, sondern reisen. Nicht nur in die nächste Stadt oder das nächste Land, sondern auf den Mond oder auf den Mars und darüber hinaus. Vielleicht ja nicht nur reisen, sondern sogar eines Tages im Weltall leben. Diese Vision schien lange unerreichbar, doch dann kam Elon Musk. Nachdem Musk mit Tesla die Automobilbranche umgekrempelt hat, will er mit seinen Raketen die Expansion ins Weltall verwirklichen. Nichts ist unmöglich. Wenn das nicht schon der Toyota-Spruch wäre, dann wäre das möglicherweise der perfekte Spruch für SpaceX. SpaceX hat traditionellen Raumfahrtunternehmen den Rang abgelaufen und die Kosten auch durch wiederverwendbare Trägerraketen drastisch reduziert. Nun hat Elon Musk den Börsengang von SpaceX angekündigt und der wird, wie so vieles bei ihm, mega groß. Mehr dazu jetzt von Oliver Stock, Wirtschaftsjournalist und Kontrafunk-Kollege. Hallo Oliver.
Hallo Benjamin.
Diese Videos der Raketenstarts und Landungen, die kennen wir, aber was genau macht SpaceX insgesamt? Womit verdient das Unternehmen Geld?
Ja, Geld verdient es im Moment noch nicht, das ist ja die Krux. Sie schreiben einen gigantischen Verlust, aber Elon Musk irritiert das alles nicht, die Anleger wahrscheinlich auch nicht. Das Ding geht jetzt an die Börse. Und ja, das ist ein ganzes Ökosystem, was da an die Börse geht. Das ist einmal SpaceX, das hast du ja eben in deiner Anmoderation angesprochen. Das sind Trägerraketen, mit denen Satelliten ins All geschossen werden, mit denen auch künftig Astronauten ins All transportiert werden können, mit denen Lasten ins All transportiert wird und all sowas. Das ist einmal der Name SpaceX und das ist dieses Raketensystem. Aber dazu gehört noch, und das ist wirklich die Cash-Cow, Starlink. Das ist dieses Satellitensystem, was auf der ganzen Welt dafür sorgt, dass man den Orbit sozusagen ins Internet kommt. und was ja auch in zahlreichen Krisen und Kriegsgebieten zum Einsatz gekommen ist, um dort die eine oder andere Kriegspartei mit einem Internet zu versorgen. Das ist hochprofitabel, das Unternehmen, und das gehört dazu. Und insofern ist das nicht nur ein Raketensystem, sondern eine ganze Menge mehr, mit dem Elon Musk da an die Börse will.
Da hast du ja schon einen neuralgischen Punkt angesprochen mit dem Starlink. Der ist ja noch so viel mehr, als ob jetzt Oliver hier mal kurz ins Internet geht. Es gibt Kontroversen, ob Starlink in Südafrika zugelassen werden soll. Da geht es dann aber um innenpolitische Fragen. Die Russen sollen Starlink nicht mehr benutzen können in der Ukraine. Das zeigt ja, allein das ist viel mehr als nur irgendeine Technologie. Das ist ja eigentlich letzten Endes schon ein Rüstungsunternehmen.
Ja, nicht nur Starlink ist ein Rüstungsunternehmen. Hinter all dem stecken natürlich Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz, die Elon Musk da vorantreibt. Er hat auch seine KI-Firma in dieses Unternehmen SpaceX eingebracht. Und wenn man so sieht, was in den letzten Wochen insbesondere diskutiert wird, auch von Palantir, diesem anderen Riesen, der mit künstlicher Intelligenz versucht, Spione aufzuspüren, dann heißt es ja, dass Rüstung nicht mehr in Panzern besteht, künftig auch vielleicht nicht mehr in Drohnen besteht, sondern tatsächlich darin besteht, wer hat die beste künstliche Intelligenz, die sich einsetzen lässt. Und es ist sicherlich so, dass KI die nächste große Revolution geworden ist seit der Erfindung des Internets und dass KI jetzt zum Thema Rüstung beiträgt und Elon Musk in diesem Thema einer der ganz großen Protagonisten sein will und dort auch im Wettkampf mit anderem unterwegs ist und durch seinen Börsengang dieses Thema mächtig voranbringen will.
Das passt ja perfekt zu dem Gespräch, was wir heute mit Leo Keller führen. Er bezeichnet das KI-Zeitalter ja als das neue Atombombenzeitalter. Aber nochmal zurück zu diesem Börsengang ganz konkret. 1750 Milliarden Dollar soll SpaceX wert sein, wenn es an die Börse geht. Es ist eine ausgesprochen hohe Summe. Wie steht diese Bewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Naja, so wie Elon Musk eben ist, es ist der größte Börsengang aller Zeiten, jedenfalls aller Zeiten bisher. Bisher gab es einen Börsengang, der war der bisher größte, das war der von Saudi Aramco, dem saudischen Ölförderunternehmen und Energieunternehmen. Der hatte alles in den Schatten gestellt, aber das, was Elon Musk jetzt macht, ist einfach nochmal deutlich größer. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Bewertung die Bewertung ist, die das Unternehmen betrifft. Und das geht nicht als Ganzes zu 100% an die Börse, sondern Elon Musk wäre nicht er selbst, wenn er sich nicht den allergrößten Teil erstmal selbst sicherte und nur einen kleinen Teil, nämlich etwa so 5-10% an die Börse brächte. Aber selbst diese 5-10% sind auch schon so etwa 75 Milliarden. Und das ist natürlich jede Menge.
Gehört ihm das alles alleine oder wer ist da noch dran beteiligt?
An seinem Unternehmen SpaceX sind ein paar privatere Investoren oder Fonds dran beteiligt. Es ist auch die Konkurrenz über Alphabet dran beteiligt. Alles in allem sind vielleicht 5, knapp 10% sogar an privaten Investoren noch drin, sodass man damit rechnen kann, wenn Musk damit an die Börse geht. Mehr als 80% werden bei ihm selber verbleiben, der Anteile. 10% etwa an private Investoren gehen, die jetzt über die Börse zugreifen können. Und der Rest ist bereits in Händen von anderen privaten Investoren.
Und es ist bereits festgelegt, dass er auch die Entscheidungsgewalt behalten wird. 85% der Stimmrechtsanteile liegen bei ihm. Das heißt, er kann in dem Unternehmen weiterhin machen, was immer er für richtig hält.
Das ist genau sein Prinzip. Damit hat er bei Tesla Erfolg gehabt. Damit hat er bei X ehemals Twitter aufgeräumt. Damit hat er SpaceX jetzt erstmal in den Orbit geschossen. Und der Elon Musk ist als Unternehmer jemand, der eben die Mehrheit nicht abgeben wird. Dann lässt er eher überhaupt die Finger davon und steigt aus. Wenn er nicht das Sagen hat, ist sowas nichts für Elon Musk. Er ist ja sowieso jemand, der wirklich, ich würde mal sagen, dem Gigantismus verfallen ist, irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn wahrscheinlich unterwegs ist, aber sicherlich einer der interessantesten Unternehmerfiguren, die im Moment auf der Welt herumlaufen.
Er bringt mit den Raketen ja eben die Starlink-Satelliten selber in den Orbit und hat damit auch schon ein Geschäftsmodell. Aber das reicht ihm ja nicht. Wo will er denn hin mit SpaceX?
Ja, er hat ein Geschäftsmodell, das stimmt. SpaceX ist das Unternehmen, was mit Abstand, wirklich mit weitem Abstand weltweit die meisten Raketen transportiert. Die machen etwa 170 Starts und Landungen im Jahr. Das heißt, jeden zweiten Tag geht eine SpaceX-Rakete nach oben. An Nummer 2 steht China, aber mit deutlichem Abstand, etwa so 70 Landungen und Starts kriegen die mit ihrer Trägerrakete, die sich Langer Marsch nennt, kriegen die hin und danach kommen dann andere und Europa, Russland und so sind aber alle unter ferner Liefen. Was Musk dort plant, ist Folgendes. Er möchte mit SpaceX tatsächlich den Weltraum, ich würde mal sagen, nutzbar machen, überlegt, dort oben Rohstoffe zu gewinnen, plant und träumt davon oder vielleicht fantasiert er auch davon, dort oben Kraftwerke zu bauen, also Energie zu gewinnen, Sonnenenergie dort oben nutzen zu können. Und das sind alles so Vorstellungen, die er jetzt auch in seinem Börsenprospekt, der eben jetzt rausgekommen ist, schildert, die natürlich faszinierend sind, unglaublich viel von Science Fiction haben. Und für mich war eigentlich der interessanteste Satz in diesem Börsenprospekt, warum will er das machen? Und seine Antwort sagt, ja, wir wollen doch hier als Menschheit nicht wie die Dinosaurier enden, die irgendwann ausgestorben sind, weil sie keine entsprechenden Lebensbedingungen mehr gefunden haben.
Das heißt, Musk ist der Auffassung, dass die Lebensbedingungen im Weltall eines Tages attraktiver sind als auf der Erde.
Na, er ist auf jeden Fall der Auffassung, dass es sich lohnt, dort mal zu gucken und dort mal zu forschen. Und er ist ja nicht nur mit SpaceX unterwegs. Das Unternehmen, was jetzt in die Börse geht, heißt zwar so, aber man muss eben das als Ganzes sehen. Er hat Tesla. Tesla ist an SpaceX beteiligt und liefert die Batterietechnik, die in diesen Raketen auch verwendet wird. Er hat X als großes Kommunikationsmedium, was natürlich in der Lage ist, auch seine Kampagnen, seine Erfolge hinaus zu trompeten und möglicherweise das, was nicht so gut läuft, auch vielleicht lieber unter den Deckel der Verschwiegenheit zu kehren. Er hat mit all diesen Unternehmen und seinem KI-Unternehmen ein System geschaffen, wo ein Rädchen ins andere greift. Und das ist wirklich bemerkenswert, denn das haben die anderen in dieser Form noch nicht. Wenn man das vergleicht, OpenAI mit seinen großen KI-Systemen ist aber von dem Schritt in den Weltraum weit entfernt und auch von dem Schritt, ein weltweit umspannendes Kommunikationsnetz aufzubauen, weit entfernt. Also da ist er wirklich mit der Nase um Längen voraus.
Wenn man sich seine Bilanz anschaut, könnte man zu dem Schluss kommen, egal was der Mann macht, das klappt auch. Also PayPal hat er mitgemacht, hat sehr gut geklappt. Tesla hat sehr, sehr gut geklappt. Starlink klappt gut. SpaceX klappt ebenfalls gut. Wenn man dann aber hinter die Fassade schaut, merkt man auch, dass vieles nicht geklappt hat. Also Tesla wollte beispielsweise mal Solardächer revolutionieren. Da kriegt kein Hahn mehr nach. Dann Semitruck, also ein LKW auf Tesla-Basis. Weiß nicht, ein paar Dutzend gebaut bislang. Cybertruck scheint mir auch gegen die Wand zu fahren. Full Self-Driving, also autonomes Fahren, funktioniert immer noch nicht. Dinge, die Musk ankündigt, kommen oft auch gar nicht oder deutlich später.
Das ist richtig. Das ist sicherlich so. Ich glaube, das ist eher etwas, was ihn abhebt von anderen. Unglaublich viele Testballons startet und auch über vieles redet, vieles anschiebt. Aber wenn man dann guckt, was wirklich was geworden ist, dann ist wahrscheinlich nur jede fünfte, jede siebte, jede zehnte Idee eine, die tatsächlich zu einem Erfolg geführt hat. All die anderen, die sind dann irgendwo in der Versenkung verschwunden. Du hast eben einige genannt. Ich würde noch Cyberloop hinzufügen. Das war die Idee, in einer Art Luftpost mit Röhren Menschen unterirdisch zu transportieren oder von A nach B zu schießen. Davon hört man jetzt seit geraumer Zeit auch nichts mehr. Also es gibt einige von diesen fantastischen Ideen, die verschwunden sind. Aber es gibt eben noch genug, was übrig geblieben ist. Und das ist inzwischen ein gigantisches Imperium.
Das ist interessant, dass du das so erklärst. Da fällt mir auf, dass ich wahrscheinlich eher so eine eher althergebrachte mitteleuropäische Denkweise von Unternehmen habe. Wenn ich was anpacke, muss es auch klappen. Aber das ist eher so eine Start-up-Sichtweise. Also ich stecke jetzt Geld, Risikokapital wirklich in 10, 20 Unternehmen. Und wenn eins davon dann zu einem Unicorn, zu einem Milliardenunternehmen wird, dann hat sich das für mich schon lange gelohnt.
Das ist richtig. Das ist nicht nur eine amerikanische Denkweise, die war es vielleicht mal, aber das hat sich inzwischen auch auf andere Länder und ich würde auch sagen, zum Glück auf Deutschland ausgedehnt, dass diese Idee, Dinge einfach mal zu machen, das ist ja etwas, von dem wir immer wieder hören und träumen und denken, warum passiert das nicht? Es passiert in der Politik viel zu wenig. Und das ist aber genau eine Mentalität, die hast du zu Recht, finde ich, als Startup-Mentalität beschrieben. Ja, man legt los und man erkennt möglicherweise erst nach 2, 3 Jahren, nee, so wird's nichts, dann schärft man nochmal nach und vielleicht wird's unterm Strich überhaupt nichts. Und trotzdem lohnt es sich anzufangen. Wenn man guckt bei den Startups in Deutschland, nur jedes zehnte Unternehmen wird älter als 5 Jahre. Da ist also unglaublich viel, was nicht funktioniert. Und für Investoren heißt das, jawohl, wenn ich da einsteige, ich habe 90% Ausfall und die 10%, die funktionieren, die müssen am Ende so gut funktionieren, dass ich mir die anderen 90% irgendwie erlauben kann.
In etwa 3 Wochen soll es also losgehen mit dem Börsengang. Wenn ich mich jetzt als Anleger entscheide, dabei zu sein, ist es möglich, auch aus Europa die Aktien zu kaufen?
Ja, auf jeden Fall. Also in dem Augenblick, wo Musk damit an die Börse geht, das wird wahrscheinlich Anfang, Mitte Juni der Fall sein, dann werden über die normalen europäischen Handelshäuser, die Banken, die Neobanken, werden diese Aktien handelbar sein. Es geht jetzt schon, indem man in Fonds einsteigt, die schon beteiligt sind. Das ist aber eine sehr spezielle Methode, kostet auch ein bisschen Aufschlag, muss man nicht unbedingt machen. Aber man kann am Anfang dabei sein. Nur es gibt eine alte Regel, ich glaube, die stammt sogar von Warren Buffett, der Anlegerlegende, der hat gesagt, der Preis, der am ersten Tag, in der ersten Stunde für ein Unternehmen an der Börse aufgerufen wird, ist niemals der richtige. Also der hat eigentlich davor gewarnt, sofort am Anfang dabei zu sein, weil sich dann einfach eine Menge nivelliert und sich der Preis erst in ein paar Tagen oder ein paar Wochen auf eine normale Basis einpendelt. Es ist jetzt viel Interesse da, wahrscheinlich auch viel Gier dahinter. Alle wollen dabei sein, aber es lohnt sich möglicherweise nicht der allererste zu sein, sondern erstmal die anderen loslaufen zu lassen und dann zu gucken, wo sich der Preis einpendelt und dann tatsächlich dabei zu sein.
SpaceX plant seinen Börsengang. Am 12. Juni soll es soweit sein und über Für und Wider haben wir gesprochen mit Oliver Stock. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Wie viele Menschen dürfen in der Schweiz leben? Soll es da eine Obergrenze geben? Wie viel Platz hat die Schweiz? Darüber können die Bürger in wenigen Wochen entscheiden. Am 14. Juni wird über die Nachhaltigkeitsinitiative abgestimmt. Unter dem Motto "Keine 10 Millionen Schweiz" fordert sie einen Deckel. Warum diese Bevölkerungsgrenze eingezogen werden soll und welche politischen Folgen das hätte, besprechen wir mit Thomas Matter. Der Unternehmer und SVP-Nationalrat ist einer der Initianten. Herr Matter, herzlich willkommen.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Zur Jahrtausendwende lebten in der Schweiz etwas über 7 Millionen Menschen. Jetzt sprechen wir über eine 10 Millionen Schweiz. Das klingt zunächst mal nach Stärke und nach Größe. Warum sollte es aus Ihrer Sicht überhaupt eine Obergrenze für die Bevölkerung geben?
Ja, genau das ist das Problem. In den letzten 25 Jahren kamen netto über 2 Millionen Menschen in unser Land. Unser Land ist aber immer noch gleich groß wie 1848. Und man muss das vielleicht ein bisschen in Relation zu Deutschland setzen. Das ist ja flächenmäßig wie auch einwohnermäßig etwa 1:10. Jetzt, wenn in Deutschland in den letzten 25 Jahren 20 Millionen Menschen gekommen wären und etwa 5 Millionen Grenzgänger, ich glaube, dann wäre in Deutschland auch die Hölle los. Und die Bevölkerung ist um 28% gewachsen in 25 Jahren. Das ist etwa 16-mal die Wachstumsrate von Deutschland. Wir wissen, dass wenn es so weitergeht, also wenn wir jetzt nichts machen, wenn es ein Nein gibt zu unserer Initiative, dann werden in den nächsten 20, 25 Jahren nochmal 2-3 Millionen Menschen netto in unser Land kommen und das wird die Schweiz nicht mehr verkraften.
Welche Konsequenzen hat das auch für das Leben der Schweizer? Also sind im gleichen Zeitraum auch die Schulen mitgewachsen, die Kindergärten, die gesundheitliche Versorgung, der öffentliche Nahverkehr, der Mietwohnungsmarkt, also alles, was so zum Leben dazugehört?
Ja, ich würde sagen, fast alle großen Probleme, die wir heute in der Schweiz haben, haben einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit dieser unglaublichen Bevölkerungsexplosion, die wir erlebt haben. Wir haben plötzlich in der Schweiz Wohnungsnot, daraus resultierend Mietpreisexplosionen. Wir haben Infrastrukturen, die ja wirklich weltweit top waren, sind alle mittlerweile am Anschlag. Im Jahr 2000 hatten wir 7000 Stunden Stau. Heute sind wir bei knapp 60.000 Staustunden auf den Schweizer Straßen. Wir haben überforderte Spitäler, wir haben Gesundheitskosten, die explodieren. Wir haben auch Grünflächen, die in Sekundenrhythmus verschwinden. Also etwa 1 Quadratmeter Grünfläche pro Sekunde verschwindet in der Schweiz. Wir haben eine explodierende Kriminalität, beweisbar durch alle Statistiken. Und Sie haben es angesprochen, unser Bildungssystem und das Bildungsniveau sind rasant am Abnehmen. Das ist natürlich kein Wunder, wenn nur noch 5 Schweizer in einer Schulklasse sitzen.
Die größten Ausländergruppen in der Schweiz sind mit großem Abstand Italiener, Deutsche und dann Franzosen. Also richtet sich die Initiative auch gegen diese Gruppen?
Nein, die Initiative richtet sich gegen ein massives Bevölkerungswachstum. Pro Jahr in den letzten Jahren kamen netto etwa 100.000 Menschen in unser Land. Das wäre für gleich Deutschland 1 Million pro Jahr. Und 10 Zuwanderer sind 5 erwerbstätig. Und von diesen 5 gehen 2,5 Personen zum Staat. Der Staat explodiert förmlich in der Schweiz. Und nur 2,5 gehen in die Privatwirtschaft, wo wir die Leute bräuchten. Wir müssen wieder einen Weg finden, wie wir die Zuwanderung steuern können.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie kein Problem damit haben, wenn Deutsche oder Franzosen in die Schweiz emigrieren und dort arbeitstätig sind?
Wir sind nicht Migrationsgegner. Wir wollen aber wieder eine maßvolle Migration, und zwar genau eine Arbeitsmigration. Diese Zuwanderung selber, die löst ja wieder Fachkräftemangel aus. Also das Beispiel ist zum Beispiel im Gesundheitswesen. 100.000 Nettozuwanderer heißt, wir brauchen zusätzlich 500 Ärzte und 2.000 Pfleger, die diese 100.000 bewirtschaften. Letztes Jahr kamen aber nur 700 Pfleger in die Schweiz. Von den 100.000 waren nur 700 Pfleger. Also die Zuwanderung selber löst einen Fachkräftemangel aus, und diese Spirale müssen wir stoppen.
Was Ihnen von der politischen Linken jetzt vorgeworfen wird, dass Sie hier pauschal Politik gegen Ausländer machen. Sie haben jetzt ja auch sehr hohe Zahlen genannt. Die klingen ja auch wirklich sehr beeindruckend. 16-mal so starke Zuwanderung wie Deutschland, 2,5 Millionen dazu. Und dann habe ich aber hier Zahlen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Da heißt es dann, dass im Jahr 25 928 syrische Staatsangehörige einen Asylantrag gestellt haben. Das ist ja wirklich verschwindend gering.
Ja, die Syrer, das ist viel. Das ist ein Land von etwa 40 Ländern, die in der Schweiz Asyl beantragen. Also neben den Syrern, da kommen auch die Afghanen, es kommen die von Marokko, Tunesien, Libyen, es hört nicht mehr auf. Türkei, großes Asylzuwanderungsland, obwohl in der Türkei haben wir keinen Krieg, nichts, oder? Deshalb habe ich gesagt, dass das Asylwesen massiv missbraucht wird. Aber dass die Linken das sagen, das ist ja klar, sie wollen uns in einen fremdenfeindlichen Ecken manövrieren, weil sie selber keine Argumente haben, sie haben keine Fakten, die gegen die Initiative sprechen. Also ist ihre Strategie Angst machen, Angst machen, Angst machen und die SVP in die ausländerfeindliche Ecke zu pushen.
Wenn die Initiative erfolgreich wäre, gibt es ja mehrere Grenzen, 9,5 Millionen und 10 Millionen. Welche politischen Konsequenzen hätte das dann?
Also es ist so, wenn es ein Ja geben würde, was ja bei einer Initiative sehr selten ist, oder nur eine von 10 Initiativen gewinnt vor dem Volk, dann glaube ich, dass am nächsten Tag, dass es schon die erste Reaktion geben wird. Bis jetzt war es so, dass die ganze Wirtschaft, die Wirtschaftsverbände, die haben sich im Asylbereich überhaupt nicht um diesen Bereich gekümmert. Das war ihnen völlig wurscht. Die Hauptsache war, dass sie schnell und billige Arbeitsplätze aus der EU bekommen. Weil die Schweizer haben den höchsten Lohn auf der Welt, auch kaufkraftbereinigt. Sollten wir gewinnen, werden wir das erste Mal Unterstützung aus der Wirtschaft haben im Asylmissbrauch. Und ich bin überzeugt, wir werden dann auch eine Mehrheit finden im Parlament, um diesen Missbrauch zu stoppen. Dann haben wir schon einen wichtigen Schritt gemacht.
Wenn es dann aber dennoch weiter steigt oder wenn die Bevölkerung weiter wächst, welche Konsequenzen hat das dann? Wollen Sie irgendwann einfach die Türen dicht machen? Wollen Sie Abkommen kündigen? Welche Folgen hätte es?
Nein, überhaupt nicht. Also für uns ist das kein Deckel, sondern eine Schwelle. Wir haben viele solche Schwellen in der Verfassung, zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Gott sei Dank, ohne diese Schwelle wäre die Mehrwertsteuer in der Höhe von Deutschland. Wir sind nach wie vor bei rund 8%. Wir haben eine Schuldenbremse und das hier ist eine Zuwanderungsbremse. Und die Schwelle ist ja bei 10 Millionen und die Schwelle gilt nur bis 2050. Dann kann man die Schwelle wieder erhöhen. Das heißt, pro Jahr können immer noch fast 40.000 Personen netto in die Schweiz einwandern und es gibt keine Konsequenzen. Es muss nichts gekündigt werden. Und diese 40.000, genau das wäre eine massvolle Zuwanderung. Und man wird dann versuchen, die Zuwanderung in Richtung Qualität zu steuern anstatt Quantität, weil man will ja dann die Arbeitsmigration und nicht die Sozialmigration.
Sagen wir mal, die Bevölkerung wächst jetzt an auf 9,5 Millionen Menschen vor dem Jahr 2050. Dann muss der Bundesrat, dann muss das Parlament Maßnahmen ergreifen, was ja dann möglicherweise auch zur Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU führen kann.
Also es wird ganz sicher keine Kündigung geben bei 9,5. Es heißt, der Bundesrat und das Parlament müssen Maßnahmen ergreifen, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Jetzt überlassen wir es dem Bundesrat, welchen Familiennachzug. Das kann Drittstaaten sein, das kann Asyl sein. Das heißt, in der Realität wird das so sein. Der Bundesrat wird ganz, ganz am Schluss die Personenfreizügigkeit berühren. Und bei 9,5 muss er das nicht machen. Also bei 9,5 ist überhaupt keine Diskussion betreffend Personenfreizügigkeit.
Wenn Sie jetzt aber einen Deckel haben von 9,5 oder 10 Millionen, die Bevölkerung weiter altert, mehr Menschen in die Pension gehen, besteht dann nicht die Gefahr, dass die Wirtschaft tatsächlich Probleme bekommt, ausreichend Arbeitskräfte zu bekommen?
Was Sie ansprechen, das Demografieproblem, das ist natürlich in ganz Europa der Fall. Und das hat nichts mit der Schweiz zu tun, nichts auch mit der Zuwanderung. Wenn die Geburtenrate zurückgeht, das wird ja auch von den sogenannten Demografie-Experten immer wieder tituliert, ja, dann können einfach umso mehr kommen. Wenn wir plötzlich eine negative Geburtsrate von 40.000 hätten, ja, dann können 80.000 netto in die Schweiz kommen, weil diese Schwelle wird ja dann nicht reduziert. Und das ist eigentlich das Märchen, das die Gegner immer erzählen. Und dann gibt es ja die neuen Demografieexperten und Statistiker vom Bund, die sagen, ja, die Bevölkerung in der Schweiz wird ab 35 abnehmen, wegen dem und dem Grund. Und dann sage ich, ja, dann ist es ja gut. Dann kann man ja getrost unserer Initiative zustimmen. Da wird ja die 10-Millionen-Schwelle gar nie erreicht.
Sie haben was Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, dass es in manchen Schulklassen dann nur noch 5 Schweizer Kinder gibt. Und das sei ja auch jetzt schon der Fall. Ist ein Trend, den wir auch aus Deutschland so kennen. Aber ist das nicht genau das Potenzial der Schweiz? Also Zuwanderer grundsätzlich als etwas Negatives zu sehen, ist vielleicht nicht der richtige Ansatz, sondern es ist eigentlich ein Potenzial. Und wenn die Schweiz es nicht schafft, aus diesem Potenzial was zu machen, dann ist es ja genau das das Problem. Man müsste also bloß bessere Bildungspolitik machen.
Das ist eben der Unterschied zwischen einer gesunden Zuwanderung und einer Massenzuwanderung. Früher war es so, als ich in der Schule war, hatten wir auch 2, 3 Italiener. Und die waren innerhalb von einem Monat integriert. Die konnten Schweizerdeutsch sprechen, Hochdeutsch sprechen. Der Lehrer hatte die Zeit, diese 3 speziell zu schulen. Aber wenn natürlich in einer Schulklasse 20 Kinder weder Hochdeutsch noch Schweizerdeutsch sprechen, wenn sie in die Schule eintreten, und heute ist das so, dann hat der Lehrer keine Chance mehr, diese 20 Kinder zu integrieren. Dann integrieren diese 20 Kinder die 5 Schweizer Kinder. Wir sehen es ja bei jeder PISA-Studie, der Bildungsabfall ist so massiv. Und wir hatten jetzt gerade die neueste Zahl, jedes dritte Kind, welches die Primarschule abschließt, kann nicht schreiben. Und das hat es in der Schweiz noch nie gegeben. Also wir opfern unser Bildungssystem wegen der Massenzuwanderung.
Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Vielleicht sogar das Land mit der höchsten Lebensqualität weltweit. Das ist ein Glück der Geburt, das Sie haben. Besteht da nicht auch eine moralische Verpflichtung, die Tür offen zu halten für Menschen, die bei Ihnen dieses Glück suchen?
Die moralische Verpflichtung ist, das zu bewahren, was unsere Vorfahren erschaffen haben. Und den Wohlstand haben nicht wir erschaffen. Das waren unsere Vorfahren. Der große Wohlstandsgewinn war nach dem Zweiten Weltkrieg bis und mit, ich sage mal, 80er Jahren. Da war der Staat halt überbordet, die Schulden stiegen von 30 Milliarden auf relativ schnell 100 Milliarden. Aber moralisch verpflichtend für mich ist, unsere Heimat zu bewahren. Und was jetzt abgeht, zerstört unser Land. Ich meine, ich höre immer wieder von den Leuten, wenn sie irgendwo in der Schweiz, vor allem in den Städten sind, dass sie sich fremd fühlen im eigenen Land. Und das darf nicht passieren, oder? Ich habe überhaupt nichts gegen Multikulti. Im Gegenteil. Aber wenn dann die Schweizer Kulti plötzlich in einer Minderheit ist, dann habe ich ein Problem. Schweizer Kulti muss in der Mehrheit sein. Multikulti nice to have, aber es ist die Minderheit. Also sonst verlieren wir unsere Identität. Und dann sage ich auch Lebensqualität und Wohlstand ade. Und genau für das kämpfe ich.
Keine 10 Millionen Schweiz. Das Bevölkerungswachstum also begrenzen, das fordert die Nachhaltigkeitsinitiative. Darüber wird das Stimmvolk am 14. Juni in der Schweiz entscheiden. Wir bedanken uns beim Mitinitianten Thomas Matter.
Danke auch und ganz schönen Tag.
Über 4 Jahre Krieg in Osteuropa und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Fronten sind verhärtet, neue Waffen kommen zum Einsatz und mittlerweile geraten auch Ziele tief im russischen Kernland unter Beschuss. Hoffnung auf Verhandlungen haben Donald Trump und Viktor Orban geweckt. Orban versuchte es mit einer Diplomatie unter Einbeziehung Russlands und Chinas. Trump hat sich mit Wladimir Putin getroffen und den Bann gegen den russischen Präsidenten gebrochen. Doch Orban ist abgewählt und Trump hat mit dem Iran ein eigenes Schlachtfeld. Wie ist die Lage und wie geht es jetzt weiter? Dazu hören Sie nun einen Kommentar von Jobst Landgräber.
Seit über 4 Jahren tobt in Osteuropa ein Krieg, der schon deutlich mehr als 1 Million Menschenleben gekostet hat. Russland hat vor über 4 Jahren völkerrechtswidrig angegriffen. Doch unabhängig davon handelt es sich hierbei eindeutig um einen Krieg mit den Opponenten Russland auf der einen und nicht nur der Ukraine, sondern auch den meisten EU-Staaten und den USA auf der anderen Seite. Es geht bei diesem Krieg um geostrategischen Einfluss und den Zugriff auf Rohstoffe, vor allem aber um die Neuregelung der Machtverhältnisse auf dem europäischen Kontinent nach dem Ende der kurzen, unipolar US-dominierten Weltordnung, die wir zwischen 1989 und 2008 erlebt haben. Warum findet dieser Krieg kein Ende? Worum wird so hart und unerbittlich gekämpft? Wie soll das nur weitergehen? Zunächst einmal sind beide Seiten nicht bereit, Kompromisse zu machen, weil die Opponenten noch glauben, siegen zu können oder zumindest eine Niederlage hinauszögern wollen. Russland will Territorien annektieren, wahrscheinlich auch Charkow, Dnipropetrovsk und sicherlich Odessa, damit die zukünftige Ukraine keinen Meereszugang mehr hat. Außerdem will man die pro-westliche Regierung beseitigen und die Restukraine dauerhaft demilitarisieren. Russland will sie auch aus der NATO oder ihren künftigen, vielleicht rein europäischen Nachfolgeorganisationen heraushalten. Die Ukraine und die EU wollen all dies verhindern, doch eine Rückeroberung der bereits verlorenen Gebiete plant man wohl nicht mehr. Zudem will man im Westen Russland schwächen und destabilisieren. Beide Seiten haben Stärken und Schwächen, die ein rasches Ende des Krieges durch eine totale Niederlage der anderen Seite verhindern. Die Ukraine hat immer noch gerade genug Soldaten zum Halten der sehr langsam nach Westen hin bröckelnden Front, auch wenn bereits Hunderttausende getötet wurden. Die Ukraine bekommt aus dem Westen auch die wichtigsten Defensivwaffen, Artillerie, Munition, Drohnen, Raketen sowie Logistik, Aufklärung der Feindesbewegungen und Angriffskoordinaten für Attacken auf zivile Infrastruktur und Industrieanlagen in Russland. Russlands Hauptproblem scheint die innenpolitische Unmöglichkeit zu sein, einen raschen Eroberungskrieg zu führen, bei dem im erbarmungslosen Drohnenkrieg weitere Hunderttausende Soldaten stürben. Da setzt man weiterhin auf die bisher betriebene Strategie der schleichenden Abnutzung, mit deren Hilfe man bisher glaubte, die Kriegsziele mittelfristig erreichen zu können. Doch diese Strategie wird nun durch eine westliche Eskalation konterkariert, nämlich durch Angriffe auf zivile und industrielle Infrastruktur wie Raffinerien und andere Ziele in Moskau, wie am vergangenen Wochenende. Russland kann sie wegen der Größe seines Territoriums, der Verteilung der Ziele und der Menge der eingesetzten Waffen nicht vollständig abwehren. Diese Angriffe können weiterhin gesteigert werden, beispielsweise durch die Kombination von Drohnen mit Raketen. Bald wird der Westen ebenfalls über Überschallraketen verfügen, wie Russland, China und Iran sie schon haben. Diese sind nicht abwehrbar. In den ersten Kriegsjahren wären solche Angriffe tief im russischen Territorium noch undenkbar gewesen. Doch nun sind sie möglich geworden, weil Russland keine Abschreckungsmacht gezeigt hat. Es hat diese Art von Angriffen seit dem Angriff auf Kursk im Jahre 2024 immer wieder über sich ergehen lassen, ohne entsprechend zu reagieren. Da diese Angriffe auf die Dauer große kumulative Schäden anrichten, kann Russland sie nicht mehr tolerieren. Auch aus innenpolitischer Sicht ist das nicht möglich. Aus der Perspektive seiner Strategen muss Russland seine Abschreckungsmacht nun wiederherstellen, wenn es durch den Krieg nicht in eine schwere ökonomische und innenpolitische Zwangslage gebracht werden will. Welche Möglichkeiten bestehen aus russischer Sicht? Die derzeit favorierte Option sind Angriffe auf westliche Rüstungsunternehmen in NATO-Staaten, die die Waffen für die Ukraine herstellen, aber auch Angriffe auf zivile Ziele, wie sie ja auch gegen Russland erfolgen. Dies ist die Forderung des radikalen Kreml-Beraters Sergei Alexandrowitsch Karganow. Um die Abschreckungsmacht Russlands wiederherzustellen, schlägt er vor, den Westen nun mit konventionellen Raketen anzugreifen und sogar taktische Atomwaffen einzusetzen, falls ersteres zu keinem Ende der Angriffe auf Russland führt. Nun sind taktische Atomwaffen anders einzuschätzen als strategische, doch ist die Vorstellung einer solchen Eskalation grauenvoll. Und das soll sie auch sein. Diese Position vertritt Karganow schon länger, doch während er anfangs kein Gehör fand, scheint er nun in Moskau immer mehr Anhänger seiner Abschreckungsdoktrin hinter sich zu scharen. Lohnt sich für den Westen die derzeit betriebene Eskalation? Ich glaube nicht, denn sie hat das Potenzial, die NATO zu zerstören. Und zwar dann, wenn Russland die Karaganowschen Angriffe ausführt, es aber zu keinem NATO-Beistand der USA für die betroffenen NATO-Länder kommt. Außerdem ist die Vorstellung eines eskalierenden Luftkriegs zwischen EU, Europa und Russland mit vielen zivilen Opfern grauenhaft. Dies ist nicht im Interesse der beteiligten Völker. Was wir nun brauchen, ist eine Rückkehr zu Verhandlungen, bei der die Sicherheitsinteressen Russlands ernst genommen werden und man sich der neuen multipolaren Realität stellt, um die kontinentalen Machtverhältnisse neu zu ordnen. Nur dadurch können die jahrhundertealten Handelsbeziehungen zu Russland, die für unseren Wohlstand und Frieden essentiell sind, wiederhergestellt werden. Die Alternative ist ein Zermürbungskrieg, den wir im Zweifel auf bitterste Weise verlieren, aber sicherlich nicht gewinnen werden.
Das war unser Kommentar des Tages von Jobst Landgräbe. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Ich wünsche Ihnen bereits jetzt ein angenehmes Wochenende mit tollem Pfingstwetter. Ich möchte Sie aber noch auf unsere Sendung Der Rechtsstaat hinweisen. Dort geht es heute um die Frage, wie neutral der Staat eigentlich noch handelt. Rupert Scholz erklärt die verfassungsrechtlichen Grundlagen. Außerdem sprechen wir über Probleme in der Rechtsprechung und über die Rolle des Verfassungsschutzes. Dazu hören Sie Thomas Michael Seibert sowie den Staatsrechtler Ulrich Vosgerau. Die Sendung Der Rechtsstaat hören Sie heute um 10, 15 und 22 Uhr.